Am 21. Februar 2020 erscheint im Atrium Verlag Der Carrier von Matthias Berg. Ein rasanter wie intelligenter Thriller, der von der größten Bedrohung der Menschheit erzählt. Der Atomwaffe. Erasmus Levine hat einen Beruf, den es auf der Welt nur einmal gibt. Er trägt den Koffer mit den Codes, die es dem Präsidenten der USA ermöglichen, Atombomben zu zünden. Er gehört einer geheimdienstlichen Abteilung an, die nach dem 11. September 2001 gegründet wurde und die von einem Unbekannten geführt wird, den selbst seine engsten Mitarbeiter noch nie gesehen haben und der nur unter dem Codenamen Alpha bekannt ist. Schon seit Jahren erhält Levine geheime Nachrichten von Alpha, über die er mit niemandem redet. Die erste dieser Nachrichten lautete: Du und ich gegen den Rest der Welt. Als Levine den Präsidenten auf einer Reise nach Schweden begleitet, kommt es in einem Luxushotel in Stockholm zu einem Zwischenfall. In einem geheimen Bunker begegnet Levine erstmals der Person, die er bisher nur als Alpha kannte. Tief unter der Erde erfährt er das Geheimnis von Alphas Nachrichten an ihn, hinter denen sich ein Plan verbirgt, der die Welt entweder für immer verändern oder die Menschheit auslöschen wird. Matthias Berg, Der Carrier. Er trägt das Schicksal der Welt. Aus dem Englischen von Steffen Jacobs. September 2013. Stockholm. Ich war dem Präsidenten ganz nahe gewesen. Während offizieller Termine niemals mehr als wenige Meter von ihm entfernt. Immer mit meinem einsatzbereiten Koffer. Sogar als er den Friedensnobelpreis entgegennahm. Als er diese verdammte Rede über eine Welt ohne Atomwaffen hielt. Sie müssen das verstehen. Aber Sie werden es wohl nicht verstehen. Wie wir wieder einmal vom Feuer verzehrt, gebannt, verleitet worden waren. Weniger durch unsere Schuld als durch unsere Unschuld. Meine eigene teuflische Unschuld. Wir redeten vom Football, als ob es um ein Spiel ginge. Wir redeten vom roten Knopf, aber es gab weder einen Knopf noch jemanden, der ihn hätte drücken können. Für mich ähnelte der Vorgang eher einer okkulten Zeremonie, einem magisch-technischen Verwandlungstrick. Einem Nacheinander von Handlungen in der richtigen Reihenfolge, mit Hilfe der Codes, um ausgerechnet das eine zu entsichern, das in unserer gesamten Zivilisation das sicherste sein sollte. Der Inhalt des Koffers war als so hochvertraulich eingestuft worden, dass nur wenige außer uns ihn kannten. Von Anfang an befanden sich nur vier einfache Gegenstände darin: das Schwarzbuch mit allen operativen Möglichkeiten im Fall eines Gegenschlags oder Angriffs, ein Hefter mit einer Liste der unterirdischen Stützpunkte, in die der Präsident bei höchster Alarmstufe gebracht werden konnte, ein Blatt Papier, auf dem die Struktur unseres Atomwaffensystems zusammenfassend dargestellt wurde. Und dann noch die Plastikkarte mit den Codes, mit denen sich der Präsident gegenüber CENTCOM auswies. Wir nannten sie den Keks. Während des Kalten Krieges war das alles mehr oder weniger nachvollziehbar gewesen. Sobald man den Koffer öffnete, wurde ein Signal an CENTCOM gesendet. Nachdem der Präsident sich mit den Codes ausgewiesen hatte, standen ihm und dem Träger des Koffers eine Reihe von Möglichkeiten gemäß dem jeweiligen Kriegsplan zur Verfügung. Im letzten Schritt befolgte CENTCOM den Befehl des Präsidenten und führte den eigentlichen Abschuss aus. Doch dank der immer ausgereifteren Zaubereien der Digitaltechnik und zahlreicher Änderungen an unserem Kriegsplan war alles immer komplizierter geworden. Zwar hatte man uns versichert, dass die Maxime nach wie vor immer niemals laute. Die Atomwaffen sollten immer für einen Abschuss binnen einer halben Stunde bereit sein, aber niemals irrtümlich abgefeuert werden können. Doch während des letzten Jahrzehnts waren die Grenzen mit jedem neuen technologischen Fortschritt ausgeweitet worden. Schließlich waren sowohl die Schaltkreise als auch die Mikroprozessoren klein genug, um Teile des Explosionsmechanismus in den Koffer selbst einzubauen. CENTCOM schien nun fast überflüssig. alles verschmolz zu einem einzigen Ganzen. Der Unterschied zwischen immer und niemals begann sich aufzulösen. Schließlich konnte selbst ich nicht mehr zwischen den Sicherheitsmaßnahmen und dem Abschussvorgang unterscheiden. An diesem Punkt kam mir der Gedanke an Flucht. Unsere gewaltige Luftflotte hob ab in den klaren blauen Morgenhimmel wie Hummeln, die Träge der Schwerkraft trotzen. Wie gewohnt war unser erstes Etappenziel der Luftwaffenstützpunkt Andrews und von dort aus flogen wir weiter über den Atlantik. Wir waren mehr als 700 Männer und Frauen, ein Gefolge, wie es 3 Jahrhunderte zuvor eines Sonnenkönigs würdig gewesen wäre. Air Force One, die Maschine des Präsidenten, 5 mehr oder weniger identische Boeings, 29 Frachtflugzeuge, 40 Autos, 250 Sicherheitskräfte, 300 Referenten und Mitglieder vom Pressekorps des Weißen Hauses, 2 weitere Cadillacs. Und die Krankenschwester saß ganz nah bei mir, beobachtete jede meiner Bewegungen. Sie war mir seit dem Beginn der Reise nicht mehr von der Seite gewichen. Seit ich in den Gängen unter dem Luftwaffenstützpunkt kollabiert war, während die Maschinen aufgetankt wurden. Was mir die einzig mögliche Umsetzung der letzten Nachricht von Alpha zu sein schien, mehr Zeit verschaffen, den Kranken spielen. Es war naiv anzunehmen, dass mein kleiner Schwächeanfall irgendeine Auswirkung auf unseren riesigen Konvoi haben würde, dass er die riesige Maschinerie eines Staatsbesuchs aufhalten könnte. Doch dort, an Ort und Stelle, glaubte ich in meinem erhitzten Zustand daran, und so ließ ich mich in dem Betontunnel, der zum Hubschrauberlandeplatz hinausführte, der Länge nach hinfallen, hielt die Augen fest geschlossen, während mehrere Sanitäter mich in den Untersuchungsraum trugen. Wie leicht bildet man sich ein, unersetzlich zu sein? Wer wäre unersetzlicher als ich, der Träger des Koffers, der Mann mit der wichtigsten Aufgabe der Welt? Vor meinem kleinen Zusammenbruch hatte ich keine Ahnung von unserem Notplan gehabt. Doch als der Arzt mit unseren Logistikern sprach, wurde mir klar, dass selbst ich gegen einen Ersatzmann ausgetauscht werden würde. Äußerlich soll niemand unterscheiden können, ob es sich bei dem Hubschrauber tatsächlich um Marine One, die Maschine mit dem Präsidenten und mir selbst an Bord, handelt, oder irgendeinen anderen von unseren sämtlich identisch aussehenden Hubschraubern. Ob das Flugzeug tatsächlich die Air Force One in unserer Luftarmada ist. Auf jedem Flughafen, den wir ansteuern, werden wir hinter getönten Glasscheiben von Cadillac One transportiert, wegen seines gepanzerten, 10 Zentimeter dicken Bodens, auch die Bestie genannt. Während eine andere, äußerlich identische Limousine direkt vor oder hinter uns herfährt. Aber in Zeiten von radikalen Gesichtsoperationen, von Doppelgängern und falschen Identitäten ist niemand unersetzlich. Und weil mir plötzlich klar wurde, dass ein anderer aus dem Team meinen Platz einnehmen würde, musste ich für meinen Schwächeanfall ein flüchtiges Fieber vorschützen. Sobald sich herausstellte, dass die vorläufigen Untersuchungsergebnisse völlig in Ordnung waren, bekam ich grünes Licht für die Weiterreise mit dem Team. Es gab in meiner Akte nichts, das dagegen gesprochen hätte. In all den Jahren hatten sich keine Verdachtsmomente ergeben. Aber ich war gezwungen, die Krankenschwester als Begleitung zu akzeptieren. Aus Sicherheitsgründen, wie es hieß. Als sie sich im Hubschrauber neben mich setzte, in die Reihe hinter dem Präsidenten und der First Lady, hatte ich unwillkürlich das Gefühl, dass es genau so sein sollte. Dass die Krankenschwester auf die eine oder andere Weise ein Teil des Plans sei. Der Staatsbesuch in Stockholm war rätselhaft und erst im letzten Augenblick in den Terminkalender des Präsidenten aufgenommen worden. Im Grunde konnte man ihn höchstens als offiziellen Besuch bezeichnen, da keine Einladung des schwedischen Staatsoberhauptes vorlag. Der einzige plausible Grund für eine Reise ausgerechnet in diesen Teil der Erde bestand darin, dass unsere Regierung ein politisches Signal an Russland senden wollte, das Land, das wir eigentlich besucht hätten, wenn man nicht gerade Edward Snowden dort Asyl gewährt hätte. Unsere Sicherheitsleute waren mit diesen Änderungen in letzter Minute nicht besonders glücklich gewesen. In Stockholm würde die äußere Sicherheit im Vordergrund stehen und trotz der kurzfristigen Bekanntgabe nichts zu wünschen übrig lassen. Das Vorauskommando war losgeschickt worden, sobald der Termin festgestanden hatte. Aber das, was man innere Sicherheit nennt, war eine ganz andere, viel komplexere Angelegenheit. In den Wochen vor unserer Abreise waren wir zu erhöhter Wachsamkeit ermahnt worden. Es kursierten Gerüchte, wonach Spione sich eingeschlichen hätten. Innerhalb des Teams behielten wir einander ständig im Auge, beobachteten jede unserer Bewegungen. Und dieses Mal waren uns die letzten Anweisungen erst an Bord der Air Force One erteilt worden. Und selbst das erst kurz vor dem Start, als wir mit niemandem mehr Kontakt aufnehmen konnten, der nicht autorisiert war. Unser Team bestand aus 4 Special Agents für die Sicherheit. Edelweiss nicht mitgezählt. Er war unser Einsatzleiter und derjenige, von dem wir unsere täglichen Instruktionen erhielten. Er war es, dem wir folgten, den wir bewunderten, respektierten, vor allem aber fürchteten. Sein Körper war gewaltig, wie ein komplett fremder Planet mit all seinen Furchen und Senken, Kratern und tiefen Geheimnissen. Er strich sich über das Kinn, wenn er über eine unserer Fragen nachdachte, antwortete dann mit seiner überraschend leisen, klaren Stimme. Oft sagte er etwas, was keiner von uns zu sagen oder nur zu denken gewagt hätte. Man hatte uns gesagt, dass es Edelweiss gewesen sei, der jeden von uns aufgrund seiner besonderen fachlichen Fähigkeiten ausgewählt habe. Damals, in jenen verzweifelten Tagen nach dem 11. September, als alle anderen Strukturen versagten. Unser Ziel schien einfach zu sein. Die Befehle, die Edelweiss erhielt, waren nur grob umrissen, und die Person, die sie ihm erteilt hatte, zeigte sich an den Einzelheiten ihrer Ausführungen nicht interessiert. Alles hatte eine klare Zielrichtung. Sorgt dafür, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt, dass kein feindliches Flugzeug am helllichten Tag in ein Gebäude wie das World Trade Center fliegt. Unsere Aufgabe bestand darin, alle notwendigen Präventivmaßnahmen zu ergreifen, die außerhalb der herkömmlichen Geheimdienstbefugnisse lagen. Der Zweck heiligte die Mittel. Unser Team sollte sich bei Staatsbesuchen und anderen offiziellen Einsätzen in der Nähe des Präsidenten und seiner eigenen Leibgarde aufhalten. Wir sollten zu einer Art gleitender Sicherheitsschicht werden, flexibel und anpassungsfähig, auf jede erdenkliche Situation vorbereitet. Kurzum, es ging um das, was man heute hybride Kriegsführung nennt. Unser Kampf galt versteckter Sabotage, digitalen Angriffen, moderner psychologischer Kriegsführung, politischer Destabilisierung, den immer ausgeklügelteren Angriffen auf unsere Infrastruktur. Und wir sollten Gleiches mit Gleichem vergelten können. Im Fall einer echten Notlage sollte der Spieß umgedreht werden können. Das Team sollte dann in eine harte Kampftruppe umgewandelt werden, die sich auf die Schwachstellen des Gegners konzentrierte, mit Methoden, die mindestens genauso überraschend waren wie dessen eigene. Edelweiss verglich uns mit einem Amphibienfahrzeug, das mal zu Lande, mal zu Wasser eingesetzt wird. Wenn die globale Sicherheitskrise ihre höchste Stufe erreichte, Alarmstufe Violett, die einzig und allein dem Fall eines unmittelbar bevorstehenden weltweiten Atomkriegs vorbehalten war, sollte der Präsident persönlich unter unseren Schutz gestellt werden. Bis zur Ausschaltung der Bedrohung würde das Team das verdeckte Kommando über den gesamten Militärapparat übernehmen, das nukleare Waffensystem inbegriffen. Unser Auftrag unterscheidet sich von anderen dadurch, dass er mit Atomwaffen zu tun hat, sagte Edelweiss einmal. Waffen, die mit nichts in der Militärgeschichte vergleichbar sind, weil sie ihrem Wesen nach fernab jeder Erfahrung liegen. Der einzig wichtige Unterschied zwischen Atomwaffen und anderen Phantastereien wie, sagen wir, den Laserschwertern in Krieg der Sterne oder Supermans Röntgenblick besteht darin, dass Atomwaffen Realität geworden sind. Noch nie hat es einen Krieg gegeben, in dem nukleare Gefechtswaffen in großem Maßstab auf Schlachtfeldern eingesetzt wurden. Und niemand weiß, welche Auswirkungen das haben würde. Das Ausmaß unserer Befugnisse in einem solchen Fall erschien selbst mir erstaunlich. Der Koffer war natürlich das Kronjuwel des Ganzen. Unser innerstes und äußerstes Geheimnis, unser letzter Ausweg, unsere Bestie in Ketten. Erst das Objekt, dessen Schutz unser wichtigster Auftrag war, dann unsere ultimative Angriffswaffe. Der wichtigste Gegenstand der Welt, so nannte Edelweiss ihn, ehe er ihn damals ausgehändigt hatte. Eine kleine Geste, mit der er mich zum Retter und Zerstörer in Personalunion machte. Zum Mittelpunkt nicht nur des Teams, seines Nukleus, sondern des Universums. Von da an nannte er mich nur den Carrier.